Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen dazu. Sind wir im Westen am Ende? Das hat die Wochenzeitung Die Zeit vor kurzem gefragt. Der Westen ist in einer tiefen Krise und damit auch das westliche Wirtschaftssystem, der Kapitalismus. Wir schauen uns hier gleich neue Bücher an, die sich kritisch mit dem Kapitalismus auseinandersetzen und die nach Auswegen suchen aus der Krise des Westens. Wir wollen hier jetzt reden über neue Bücher, die den Kapitalismus kritisieren. Und dafür müsste es zurzeit eigentlich sehr viel Stoff geben mit der Krise, durch die die westlichen kapitalistischen Demokratien gerade gehen. Also mit dem Aufstieg der autoritären Rechten in Europa, in den USA, mit dem Handelsstreit und überhaupt dem Abgrund zwischen den USA und Europa und dem Umgang mit der Klimakrise. Der Ökonom und Autor Daniel Stehr hat sich für uns neue kapitalismuskritische Bücher angeschaut. Er hat selbst im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Die Sprache des Kapitalismus. Das Buch hat er gemeinsam mit Simon Sahner geschrieben. Und jetzt ist Daniel Stehr in Frankfurt am Main für uns im Studio. Guten Tag, grüße Sie, Herr Stehr.
Schönen guten Tag, Herr Mayer.
Mir sind ja in den Verlagsvorschauen der letzten Jahre oder eigentlich schon Jahrzehnte, mir sind immer wieder kapitalismuskritische Bücher aufgefallen. Wie ist das denn jetzt, 2025? Die neuen Bücher in diesem Feld, haben die bestimmte neue Themensetzung, neue Ansätze?
Was man natürlich sagen muss, ist, dass die Kapitalismuskritik so alt wie der Kapitalismus selbst ist. Und diese Kritik verändert sich so ein bisschen, je nachdem, wie man den Kapitalismus eigentlich definiert. Und das kann man einmal sehr technisch machen als reines Wirtschaftssystem. Da würden dann die Eigenschaften wie das Privateigentum der Produktionsmittel und insbesondere des Kapitals oder das Gewinnstreben von Unternehmen im Mittelpunkt stehen. Oder aber man definiert ihn als Gesellschaftssystem, das alle Teile des gesellschaftlichen Zusammenlebens so ein bisschen durchdringt und bestimmt. Und in den letzten Jahren hat sich da so eine Verschiebung der Kapitalismuskritik angedeutet über die Zeit. War das früher vor allen Dingen so ein Fokus auf globale Armut und Ungerechtigkeit? Ging es in den letzten Jahren sehr viel um das Klima? Und im aktuellen Programm ist mir aufgefallen, dass es viel um die Auswüchse des Kapitalismus als Gefahr für unsere Demokratien geht.
Das ist ja interessant, weil ja immer argumentiert wird, dass Demokratie und Kapitalismus eigentlich so verschwistert sind, dass es das eine nur zusammen mit dem anderen geben kann. Wie wird das denn jetzt begründet in diesen neuen Büchern, dass der moderne Kapitalismus unsere Demokratie gefährden soll?
Also ein Titel, den ich gerade sehr präsent sehe, der viel besprochen wird, ist Unverdiente Ungleichheit von der Politikwissenschaftlerin Martina Linatas, der bei Rowohlt erschienen ist. Und Linatas lehrt an der FU in Berlin, wo sie auch promoviert hat. Und in ihrem Buch analysiert sie super ausführlich die extreme Ungleichverteilung von Vermögen in Deutschland. Und eine Zahl, die mir da total im Kopf geblieben ist, ist, dass zwei Familien über mehr Vermögen verfügen als die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also über 40 Millionen Menschen. Und sie leitet daraus direkt so eine Gefahr für unsere Demokratie ab, weil sie sagt, dass wir eben nicht mehr in einer Leistungsgesellschaft, sondern in einer Erbengesellschaft leben und ich durch meine eigene Arbeit es nicht mehr schaffen kann, zu Reichtum zu kommen. Und was das Buch so besonders macht, ist, dass sie eben nicht nur diese Statistiken runterbetet, sondern auch die Narrative beschreibt, die Ungleichheit begleitet. Und sie hat sich zum Beispiel gefragt, was hält eigentlich die Wirtschaftselite davon? Und dafür hat sie mit 18 Vertreterinnen aus Spitzenpositionen in der deutschen Wirtschaft gesprochen, um zu sehen, was die eigentlich dazu sagen.
18 Personen ist jetzt nicht die ganze Wirtschaftselite, sondern eher doch eine sehr kleine Auswahl eigentlich, oder?
Ja, definitiv. Also wenn man bedenkt, dass alleine im DAX 40 Unternehmen gelistet sind, sieht man, wie begrenzt diese Stichprobe ist. Was ich aber eigentlich noch ein bisschen schwieriger finde, ist die Verzerrung. Welche Menschen erklären sich überhaupt für solche Interviews bereit? Also gibt es da nicht vielleicht so eine Selbstselektion? Denn wenn ich mir vorstelle, ich bin Wirtschaftsboss und ich sage so eine Diskussion über Vermögensungleichheit zu, wie repräsentativ bin ich dann für diese Gruppe, ganz egal, wie groß die Meinungsvielfalt ist, die dann in diesem Buch abgebildet wird. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass da die Grenzen dieses eigenen Ansatzes noch so ein bisschen reflektiert werden und was wir daraus überhaupt wirklich Neues lernen können.
Jetzt schreibt Martina Linatas, wenn ich sie richtig verstanden habe, über die Verhältnisse in Deutschland. Es gibt sicher auch Bücher, neue Bücher, die die Lage in anderen Ländern in den Blick nehmen, oder?
Ja, definitiv. Was ich da am spannendsten fand, ist das Buch der britischen Oxford-Ökonomin und Sozialistin Grace Blakely, Die Geburt der Freiheit aus dem Geist des Sozialismus. Das wurde aus dem Englischen übersetzt und ist bei Tropen erschienen. Und Blakely ist eine der wichtigsten Kapitalismuskritikerinnen Großbritanniens. Und ihre These ist, dass der Kapitalismus eben nicht das System der Freiheit ist, zu dem er häufig hochstilisiert wird, sondern vielmehr ein Hybridsystem aus Plan- und Marktwirtschaft. Und sie macht dabei ganz deutlich, dass diese Planung natürlich auf einem völlig anderen Level stattfindet als in den sozialistischen Staaten des 20. Jahrhunderts. Sie sagt nämlich, dass im modernen Finanzkapitalismus Regierungen, Großkonzerne und Finanzinstitutionen mehr oder weniger unser Wirtschaftsleben zusammen planen. Und dass sich daraus eben die Gefahr für unsere Demokratie ergibt, weil am Ende Regierungen vielleicht ein Interesse haben, eher die Interessen von Unternehmen zu vertreten. Und das sieht man, glaube ich, immer sehr deutlich in Krisen wie der globalen Finanzkrise 2008, 2009 oder auch der Corona-Pandemie, dass eben das meiste Geld für die Rettung von Unternehmen und Banken ausgegeben wird. Und was ich spannend finde, ist, dass sie ihre These mit sehr, sehr vielen Beispielen untermauert, wie genau diese strukturellen Verflechtungen aussieht. Das kann aber in Kombination gerade mit der marxistischen Theorie, die sie auch immer wieder einsprenkelt, auf 500 Seiten ein bisschen erschlagend wirken.
Oha, das glaube ich sofort.
Ja, aber auf der anderen Seite macht diese Masse an Beispielen, sie geht von Nicaragua über Sambia bis nach Indonesien, auch die Dringlichkeit dieses Problems sehr deutlich. Also man kann gar nicht anders als zu denken, okay, da gibt es irgendwo Problem. Und sie geht über dieses klassische eurozentrische Bild der Kapitalismuskritik hinaus, was man häufig hierzulande sonst serviert bekommt.
Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema schauen. Ich habe vorhin schon gesagt, ein Anstoß für eine neue Kritik an kapitalistischen Staaten könnte die Stärke autoritärer Parteien in eben diesen Staaten ja sein. Gibt es denn neue Bücher, die sich gezielt jetzt auch mit diesem Zusammenhang beschäftigen?
Ja, da habe ich eine ganz spannende Kritik aus so einer historischen Perspektive gefunden, und zwar von der italienischen Ökonomin Clara Mattei. Und sie ist 38, war eine Zeit lang Dozentin an der sehr renommierten New School in New York City und ist jetzt Leiterin des Zentrum für heterodoxe Ökonomie in Tulsa, Oklahoma. Und sie hat das Buch geschrieben, Die Ordnung des Kapitals, was auch aus dem Englischen übersetzt wurde und bei Brumaire erschienen ist. Und sie schaut sich darin an, welche Auswirkungen hat Austeritätspolitik auf unsere Demokratie? Und Austeritätspolitik, darunter versteht man ja meistens so die Sparpolitik, wie wir sie gerade auch in Berlin sehen. Das wird ja hier im Programm auch schon sehr ausführlich diskutiert und besprochen. Aber Mattei sagt eben, Austerität geht darüber hinaus. Dazu zählen beispielsweise auch Einschnitte in die Arbeitnehmerrechte, wie wir das in Deutschland mit der Agenda 2010 erlebt haben.
2010 ist schon ein bisschen historisch, aber noch nicht sehr historisch. Sie haben ja gesagt, sie argumentiert historisch, Clara, mit Mattei. Wo setzt sie denn da noch in der Geschichte an?
Genau, ich glaube, was häufig wird ja diese Austerität eher mit dieser Reagan-Thatcher-Ära in den 80er Jahren assoziiert. Und was Mattei klar macht, ist, dass die Ursprünge davon viel weiter zurückgehen, und zwar bis in die 1920er Jahre, direkt in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Und sie hat sich insbesondere angeguckt, welche Rolle hat Austeritätspolitik beim Aufstieg des italienischen Faschismus eigentlich gespielt. Und dazu hat sie unveröffentlichtes Archivmaterial analysiert, um herauszufinden, was waren die eigentlichen Ziele dieser wirtschaftspolitischen Form. Und sie zeigt eben, dass es nicht darum ging, den Staatshaushalt nach dem Krieg zu sanieren oder für mehr Wachstum zu sorgen, sondern dass das Ziel ganz eindeutig war, die Macht der Arbeiterklasse zu begrenzen und damit die kapitalistische Ordnung zu sichern und insbesondere die Kapitalinteressen. Und was ich als Ökonom besonders bedenklich fand, ist, dass sie zeigt, wie bereitwillig italienische Ökonomen dafür mit Mussolini zusammengearbeitet hat. Und wenn man das liest, sind das ganz gruselige Parallelen zu unserer Gegenwart. Und ich würde aber für das Buch auch hier eine kleine Einschränkung, sind sehr viele Primärquellen. Teilweise fand selbst ich es ein bisschen voraussetzungsreich. Ich denke schon, dass es im Großen und Ganzen für Laien gut verständlich ist, aber vielleicht nicht der ideale Beachread jetzt für den nächsten Sommerurlaub.
Hätte ich bei dem Thema jetzt auch nicht unbedingt erwartet, muss ich sagen. Was mir bei den Büchern, die Sie jetzt genannt haben, auf einer anderen Ebene noch auffällt, die stammen ja alle von relativ jungen Frauen, sind alle unter 40. Heißt das, die moderne Kapitalismuskritik, die ist eher jung und eher weiblich?
So ein bisschen spielt bei diesen Erscheinungstermin natürlich auch Zufall eine kleine Rolle. Aber ich würde sagen, es gibt definitiv Studien, die zeigen, dass Frauen in Gesellschaftswissenschaften eher zu Themen wie sozialer Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Diskriminierung forschen. Und die sind damit natürlich viel dichter dran an so einer Systemkritik. Zum anderen hat diese Generation an Forscherinnen, die ist natürlich in der Welt aufgewachsen, in der die Fehler des Systems wie Klimakatastrophe, Ungleichheitskrise sehr deutlich wurden. Aber ich glaube, es spielt noch eine andere Sache eine Rolle, und zwar dieser langsame Wandel, dass Frauen jetzt überhaupt bei ökonomischen Themen gehört werden. Die Wirtschaftswissenschaften, das weiß ich aus eigener Erfahrung, sind zwar immer noch ein Boys Club, aber nach und nach wird das besser. Was ich da aber einschränkend sagen muss, dass auch, was man hier auch wieder sieht, die drei Forscherinnen sind alle super erfolgreich in ihrem Feld. Und das ist schon so ein Indiz, dass Frauen immer noch mehr leisten müssen als ihre männlichen Kollegen, um diese Räume zu bekommen und diese Aufmerksamkeit.
Und diese Autorinnen, beschreiben die jetzt ausschließlich die Probleme des heutigen Kapitalismus oder wagen sie sich auch an Vorschläge für Lösungen?
Wir bekommen auch Lösungen an die Hand und ich würde diese Lösungskategorien in zwei unterschiedliche Kategorien einteilen. Und zwar einmal sind das pragmatische und einmal utopische. Und pragmatisch ist für mich ganz eindeutig Unverdiente Ungleichheit von Martina Linatas. Sie argumentiert und plädiert da zum Beispiel für eine Reform der Erbschafts- und Vermögensteuer in Deutschland. Und sie beschreibt das, was sie als Wunderwaffe im Kampf gegen die Ungleichheit bezeichnet, und zwar das Grunderbe. Und so ein Grunderbe meint, dass jede Person beispielsweise am 18. Geburtstag vom Staat eine gewisse Summe ausgezahlt bekommt. Ihre Vorschläge reichen da von 20.000 bis mehreren 100.000 Euro, um damit eben diese Schere zwischen Arm und Reich wieder zu schließen. Und das sind ganz handfeste, konkrete politische Vorschläge, für die man sich jetzt sofort einsetzen kann.
Das ist die pragmatische Strecke. Was wären utopische Lösungsvorschläge aus Ihrer Sicht?
Darunter fällt für mich ganz klar die Geburt der Freiheit aus dem Geist des Sozialismus von Grace Blakely, weil sie sich dafür eine Demokratisierung der Wirtschaft als Ganzes einsetzt. Sie sagt also, ArbeiterInnen brauchen mehr Einfluss bei den Fragen, was und wie produziert wird. Und ich würde sagen, dass aus Blakelys Sicht Martina Linatas Ansatz wahrscheinlich eher systemstabilisierend ist, weil Linatas sich mehr auf die Symptome als auf die Ursachen konzentriert und es eben nicht darum geht, dass ArbeiterInnen an den Produktionsmitteln beteiligt werden, wie Blakely das fordert. Und ihre Forderung eines demokratischen Sozialismus ist für mich utopisch im eigentlichen Wortsinne. Jetzt nicht per se unerreichbar, aber eben ein Wirtschaftssystem, was so noch nicht da gewesen ist.
Ich habe ja schon gesagt, Sie sind selbst Ökonomen. Also Sie können solche Vorschläge auch einschätzen aus Ihrer fachlichen Kenntnis heraus. Was sagen Sie jetzt zu diesen utopischen und pragmatischen Ansätzen? Können die uns weiterbringen?
Ja, was ich ganz spannend finde bei diesen drei Titeln ist, dass die in so einem unverhofften Dialog miteinander stehen. Ganz häufig müssen sich Autorinnen ja mit so einer Kritik auseinandersetzen, dass ihre Vorschläge entweder nicht weit genug gehen oder zu unrealistisch sind. Und ich finde, diese drei Titel geben uns sowohl eine sehr ausführliche Analyse unserer Gegenwart an die Hand, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, aber sie zeigen eben auch verschiedene Ansätze auf, wie wir für eine gerechte Zukunft kämpfen können oder uns dafür einsetzen können. Und das ist vielleicht so ein bisschen eine Plattitüde, aber ich glaube, sie stimmt einfach, dass eben niemals eine Person alleine die Antwort auf die Fragen unserer Zeit hat, sondern dass wir da gemeinsam ran müssen. Und ich glaube, das zeigen diese drei Titel sehr, sehr gut.
Neue kapitalismuskritische Bücher in diesem Frühjahr 2025 von Martina Linatas, von Grace Blakely und von Clara Mattei hier im Deutschlandfunk Kultur, vorgestellt von Daniel Stehr. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Das war hedonistisch, das war durchaus auch dreckig. Das hatte Fassbinder, das hatte Freddie Mercury.
Mit Sauhund bringt Regisseur Florian Fischer das fast vergessene München der 1980er Jahre auf die Bühne. Und damit den gleichnamigen Roman von Leon Christ.
Leon Christ schreibt diese Geschichte einfach mit einem wahnsinnigen Wortwitz und einer Fantasie für diese bayerische Welt in den 80ern.
Die schwule Coming-of-Age-Geschichte schickt den jungen Flori vom Dorf in die Großstadt München. Dort wirft er sich in die Clubs und Klappen und wagt auch erste öffentliche Berührungen als schwuler Mann. Flori muss sich dabei komplett neu und selbst erfinden.
Weil er zum Beispiel keine Bilder hat, keine Orientierung, keine Geschichten. Nicht die Geschichten, auf die wir jetzt Zugriff haben.
Sauhund Florian Fischer inszeniert das Debüt von Leon Christ. Heute Abend um 8, Kammerspiele München.
Im dunklen Raum leuchten einem schon von Weitem die hintergrundbeleuchteten Bilder in Papier geschnitzte Dioramen entgegen.
Papier, Licht und Schatten, das sind die Arbeitsmittel des ukrainischen Künstlers Alexei Tscherny. Die Grimmwelt Kassel zeigt die erste große Einzelausstellung des ukrainischen Künstlers in Deutschland. In den Papier-Lichtbildern geht es um die globale Popularisierung der Märchen durch Disney und Co. und um Frauen,
die als Märchenerzählerinnen die Märchenstoffe an die Grimms weitergegeben haben.
Jan Sauerwald, Programmleitung Grimmwelt Kassel.
Jenny und Annette von Droste-Hülshoff als einige der berühmtesten.
Tschernys Arbeitsweise hat selbst etwas Märchenhaftes. Unbelebtes Material wird bei ihm lebendig. Ausstellungsfilme zeigen,
wie der Künstler feinste Skulpturen in das Materialpapier hineinritzt oder herausnimmt.
Lichtbilder. Die Papierwelten von Alexei Tscherny, Grimmwelt Kassel bis 6. Juli. Eigentlich war doch jetzt ihre Zeit gekommen. Doch dann kehrt die erwachsene Tochter zurück in das Haus der Mutter und nistet sich ein. Aus einer Woche werden Monate. In Halbinsel. Christine Bilkau liest aus ihrem preisgekrönten Roman Am Sonnabend in Hamburg. Tochter Lynn hat nach einem Zusammenbruch den Job geschmissen und stellt grundsätzlich die gängigen Arbeitsbiografien in Frage. Die Mutter fühlt sich angesichts der Antriebslosigkeit von Lynn hilflos. Konflikte brechen auf. Doch nach und nach entsteht ein Gespräch zwischen den Generationen, auch über die drängenden Fragen unserer Zeit. Welche Verantwortung tragen die Älteren für den Zustand der Welt? Was bedeutet Zukunftsplanung in einer fragilen Welt? Christine Bilkau.
Also ich habe tatsächlich festgestellt, dass dieses Buch zwischen den Generationen hin und her gereicht wird und anscheinend so eine Art, ich weiß nicht, ob es das Wort schon gab, aber so eine Art Dialogroman sein kann.
Halbinsel, die Lesung mit Christine Bilkau. Am Sonnabend um 19 Uhr, Buchhandlung Wassermann in Hamburg.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Im Blick auf die deutsche Geschichte, da ist immer wieder mal von Schicksalsjahren die Rede und damit sind die Umbrüche der Jahre 1914, 1918 und 1933 gemeint in aller Regel. Ein neues Buch bringt jetzt ein weiteres deutsches Schicksalsjahr ins Gespräch, ein Buch des Historikers Wolfgang Nies mit dem Titel Schicksalsjahr 1925, als Hindenburg Präsident wurde. Der Kritiker Hans von Trotha hat dieses Buch für uns gelesen. Seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Wieso meint denn Wolfgang Nies jetzt, dass das Jahr 1925 auch ein deutsches Schicksalsjahr sei?
Ja, tatsächlich ist es, wie Sie gesagt haben, 14, 18, 33, die 20er Jahre, die eine extrem komplexe Zeit sind, werden da leicht so ein bisschen übersprungen in einer Entwicklung. Und das liegt vielleicht auch daran, dass es da kein herausragendes Jahr gibt, wo man sagt, hier hat sich alles geändert. Und das identifiziert Wolfgang Nies sozusagen 1925. Also der Grund, warum es zum Schicksalsjahr erklärt, ist, dass im Februar des Jahres stirbt der erste Reichspräsident der Weimarer Republik, Friedrich Ebert. Und das stürzt das Land in eine gewisse Krise, weil es noch nie eine Wahl gegeben hat. Und es logischerweise auch nie einen Wahlkampf gegeben hat und die Lager sich formieren müssen und Kandidaten aufstellen. Und dieser Vorgang führt zu einer Identifizierung der Strategien links und rechts. Und am Ende im zweiten Wahlgang zur Wahl Paul von Hindenburgs zum Reichspräsidenten. Und das verfolgt Wolfgang Nies dann, welche Folgen das hat für die Weimarer Republik.
Und das führt dann, und deswegen Schicksalsjahr bis zu 1933 und zur Machtübernahme der Nationalsozialisten, verstehe ich das so richtig?
Es führt nicht nur dahin, sondern Wolfgang Nies vermutet und weist im Lauf des Buches auch nach, es ist wirklich sehr, sehr einleuchtend, dass da genau eine Strategie aufgeht, die Hindenburg von Anfang an und schon im Wahlkampf hatte. Dass das also nicht irgendwie passiert ist, weil er alt und senil war und das nicht im Griff hatte, sondern dass das einem Programm gefolgt ist und einer Strategie.
Also die Ausrufung dieses neuen Schicksalsjahres ist einleuchtend für Sie, haben Sie ja gerade auch gesagt. Das ist nicht nur eine Marketingmaßnahme, um dieses Buch im Geschichtsbuchmarkt zu platzieren.
Ja, also das Buch steht natürlich zunächst mal unter diesem Verdacht, tat es auch bei mir. Das ist ja wirklich ein eigenes Genre geworden im Historiografie-Markt und zwar ziemlich genau seit 2013, als Florian Illies den wirklich schlauen Coup auf den Markt gebracht hat, im Jahr 1914, das Jahr 1913 voranzuschieben. Seitdem ist es ja sehr populär, die Biografie von historischen Jahren zu erzählen. Auf unterschiedlichem Niveau, auf unterschiedliche Weise. Hier ist es nun tatsächlich so, das ist spannend, dass dieses Buch, der Autor ist sich bewusst, dass er unter diesem Verdacht steht und räumt ihn erzählerisch sehr, sehr geschickt aus. Mit der ganz klaren Botschaft am Ende, hier hat ein Mann historische Schuld auf sich geladen, nämlich Paul von Hindenburg und die Bevölkerung hat ihn gelassen. Und das ist eine starke Erzählung, die vieles erklärt, was passiert ist, aber auch anders, als wir es häufig zu lesen gewohnt sind.
Und machen diese Erklärungen das Buch zu einer starken Erzählung oder welche Elemente kommen da zusammen?
Also es gibt natürlich keine neuen Erkenntnisse im Sinne von Quellen, die wir noch nicht kannten. Aber er Die scheinbare Verengung auf die Kandidatenkür, den Wahlkampf, die Wahl und die Amtsführung von Hindenburg erweist sich als eine gewisse Erweiterung, weil sie weithin bekannte Zusammenhänge aus anderer Sicht beleuchtet. Und es ist auch erzählerisch interessant. Am Anfang, es geht wirklich darum, die Rechte formiert sich. Und er verfolgt auch die Strategie der Rechten in der Weimarer Republik, die zunächst Frontalangriffe gegen die ungeliebte Republik und das Feiern der Monarchie hat und dann die Strategie ändert in ein, lasst uns die Institutionen übernehmen und von innen raus dieses System auflösen. Kommt uns vielleicht bekannt vor. Und diese Strategie erläutert er am Anfang, dann denkt man, jetzt ist eigentlich vorbei nach 80 Seiten. Und dann greift er zurück und sagt, um dieses teilweise wirklich sehr, sehr merkwürdige Verhalten von diesem Hindenburg zu verstehen, muss man seine Biografie kennen. Und dann holt er aus mit der Biografie und landet wieder am selben Punkt. Und dann landen wir mit diesem ganzen Wissen im Hintergrund in der Art und Weise, wie er sein Amt führt. Und da erschließt sich eine Menge, das uns erratisch und merkwürdig vorkommen mag, wenn wir diese Hintergründe nicht haben.
Sie haben gerade gesagt, da kommt einem vieles bekannt vor aus unserer Gegenwart heraus. Liegt an diesen Verbindungen, die man ziehen kann zwischen unserer Gegenwart und den 20er Jahren, liegt es auch daran, dass gerade so viele Bücher über die 20er Jahre erscheinen?
Ja, ich glaube, dass so viele Bücher über die 20er Jahre erscheinen, liegt daran, dass man diese Parallelen erkennt. Und ich habe mich lange dagegen gewehrt, zu viel historische Vergleich. Aber die sind wirklich papierend. Also zum Beispiel hätte die Linken und die Liberalen sich geeinigt in diesem Wahlkampf, dann wäre Hindenburg nicht gewählt worden. Er ist sehr, sehr knapp gewählt worden. Daran sollte man vielleicht heute ab und zu denken. Aber wie gesagt, auch die Strategie der Rechten, es ist vollkommen klar, dass die Rechten sich an dieser Zeit orientieren, dass die da Geschichtsunterricht nehmen. Und ich denke, das sollten die nicht wollen, dass unsere Demokratien rechts werden, sollten diesen Geschichtsunterricht auch nehmen. Und ich würde sagen, dieses Buch ist ein sehr gut lesbares Beispiel genau dafür.
Das Buch von Wolfgang Nies, Schicksalsjahr 1925, als Hindenburg Präsident wurde, im Verlag C.H. Beck ist das erschienen mit 300 Seiten, 28 Euro ist der Preis dafür. Vielen Dank an Hans von Trotha.
Deutschlandfunk Kultur, das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Inka Paray. Ein Buch, was mich sehr geprägt hat, was ich in den letzten 10 Jahren als eine besondere Leseerfahrung empfunden habe, ist von Marie Ndiaye, 3 starke Frauen. Das ist ein Roman in 3 Episoden. Die Autorin stammt aus Senegal, ist in Frankreich aufgewachsen und pendelt so in ihren Erzählungen immer zwischen beiden Gesellschaften. In 3 starke Frauen beschreibt sie ja Frauen, die sich in patriarchal gesinnten größeren Familienzusammenhängen zurechtfinden müssen, die eine unglaubliche Stärke und Empathie haben und gleichzeitig immer wieder schwierige Situationen meistern. Die letzte Episode ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben in diesem Roman. Da geht es um eine Fluchtgeschichte. Eine Frau versucht zu fliehen, versucht Europa zu erreichen und lebt vorher in ganz schwierigen Familienbedingungen. Und dann verfolgt man so ihren Weg, Schlepper, Schleuser. Und was mich sehr beeindruckt hat, war so eine Wärme und Weiblichkeit in diesem Buch. Ich bin sehr fasziniert von so einem in seiner Mitte sein, trotz widriger Umstände. Und ich fange einfach mal an, mich in ganz andere Lebensumstände reinzudenken und die auch mal wirklich fühlen und erfassen zu können und da nah dran sein zu dürfen. Sie hat das für mich in einer wunderbaren und sehr beeindruckenden Weise aufgegriffen.
Und mit diesem Buch hat Marie Ndiaye 2009 den Prix Goncourt gewonnen. Wir haben hier bei uns eine Übersetzung von Claudia Kaltscheuer, die ist im Surkamp Verlag erschienen. Da gibt es das Buch mit 340 Seiten für 23 Euro. Und Inka Paray, die wir da gerade gehört haben, die war mit ihrem jüngsten Roman Humboldthain hier bei uns in der Lesart zu Gast. Das Gespräch mit ihr können Sie hören in der Deutschlandfunk-App.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Heute Vormittag hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels einen Kongress gestartet und mit diesem Kongress feiert der Börsenverein sein 200-jähriges Bestehen. Er will da aber nicht zurückschauen, sondern nach vorne und sich zum Beispiel fragen, wie kann die Buchbranche beitragen zu einer Gesellschaft der Gegenseitigkeit? Das ist das Thema bei der Rede, die Hadija Haruna-Oelker gleich halten wird um 11 Uhr zur Eröffnung des Kongresses. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Autorin und sie befasst sich vor allem mit Forschung über Diversität und Diskriminierung. Ihr jüngstes Buch heißt Zusammensein, Plädoyer für eine Gesellschaft der Gegenseitigkeit. Hadija Haruna-Oelker will auch darüber sprechen, wie die Buchbranche alte Narrative überwinden kann. Und danach habe ich sie zuerst gefragt, welche alten Narrative sind das denn?
Ich fasse das gängige alte Narrativ, wenn Sie das so sagen, mal unter der Kritik zusammen, dass es in Büchern einfach eine schon immer dagewesene Vielfalt unserer Gesellschaft eben nicht gibt, oft fehlt oder sagen wir vielleicht auch unterschiedliche Lesarten. Also wer wird in Büchern erzählt, welche ProtagonistInnen kommen vor, aber auch vor allem wie. Es geht auch um Sprache, um Vorstellungen von einer Normalität oder von Normen. Also eben auch von Bildern, die vermittelt werden. Und es geht mir natürlich auch um die Frage, wer überhaupt als Autorin wahrgenommen wird. Also wer darf überhaupt Schriftstellerin sein, werden? Welche Welten können überhaupt erzählt werden, werden anerkannt? Also da geht es natürlich auch um die Frage von Einkauf. Also welche Marktinteressen gibt es da? Oder wie wird die Leserinnschaft überhaupt beurteilt? Also für welche Geschichten sie sich interessiert? Ich habe in der Keynote dabei wir haben nicht so viele Zahlen in Deutschland, aber es gibt eben eine Studie aus England von 2020, die nennt sich Rethinking Diversity in Publishing. Und da geht es eben um strukturelle Hindernisse für Migrantisierte und für schwarze Menschen. Und da wird zum Beispiel gezeigt, dass Autoren of Color, schwarze Autoren oder auch Autoren aus der Arbeiterinnenklasse benachteiligt werden. Und dass der Literaturbetrieb dort sich auf so ein Publikum ausrichtet, das mehrheitlich weiß und eben der Mittelklasse entspricht. Leider fehlen für den deutschen Markt solche Zahlen. Und deswegen ist die Verlagsbranche und sicherlich deswegen auch meine Keynote eben auch eine Aufforderung zu formulieren, sich zu fragen, was an vielfältigen Geschichten fehlt, warum und welches Publikum sich vorgestellt wird. Denn es gibt dieses große Schlagwort postmigrantische Literatur ja schon lange.
Jetzt wäre meine Wahrnehmung, die vor allem hier aus der Sendung kommt, die wir hier machen im Deutschlandfunk Kultur der Leser, dass wir uns sehr bemühen, möglichst viele Bücher von migrantischen Autorinnen, afrodeutschen Autoren vorzustellen, Bücher über vielfältig zusammengesetzte Identitäten, über Vielsprachigkeit. Ich kann mich erinnern, dass ich viele Gespräche dazu geführt habe in dieser Sendung, aber das sind natürlich Inselwahrnehmung sozusagen. Und Ihr Eindruck ist ein anderer, wenn Sie auf die Gesamtheit der deutschen Buchbranche schauen.
Genau, Sie haben das Stichwort ja auch genannt. Also es zählt ja immer noch zu postmigrantischer Literatur. Das sind besondere Autoren, man kennt ihre Namen. Ich sage immer, sie sind noch zählbar. Das ist ja aber auch gleichzeitig so ein Label, was eigentlich auch immer für diese anderen benutzt wird, als ob sogenannte neue deutsche Autoren, wie es auch oft heißt, also quasi irgendwie ein extra Teil des deutschen Buchmarktes sind, obwohl sie eigentlich Teil des Buchmarkts sind. Schon seit Jahrzehnten ist dieses Land ein Einwanderungsland. Also diese Selbstverständlichkeit, die ist auch in der Literaturwelt noch nicht angekommen. Und deswegen könnte man auch sagen, dass die deutschsprachige Gegenwartsliteratur eigentlich auch so ein Aushandlungsfeld ist, welche Geschichten erzählt werden. Sie haben es angesprochen, schwarze deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Viele Menschen kennen sich mit diesem bestimmten Bereich der Erzählung Deutschlands nicht aus. Es gibt nur wenige Belletristik-AutorInnen. Ich sage immer, es gibt sehr viele Sachbücher, aber es wollen eben auch Fiktion und Romane und Welten erzählt werden. Es gibt beispielsweise das Schwarze Literaturfestival Resonanzen von der Autorin Sharon Dodo-Utu kuratiert. Da erfährt man von Texten, da geht es um Multilingualität, um Haarpolitiken, um Philosophie des afrikanischen Kontinents, um Selbstbestärkung. Es geht um afrofuturistische Erzählungen. Das könnte man jetzt der Reihe weiterspinnen, wenn man auf Migrationsgesellschaft guckt. Mir geht es aber nicht nur, wenn es um Diversität geht, um Migrationsgesellschaft, sondern auch um queere Perspektiven und auch um die Perspektiven behinderter Menschen. Und zwar nicht nur als AutorInnen, sondern in so selbstverständlichen Erzählweisen, in Büchern, die eben auch unsere Gesellschaft darstellen. Also diese Art von Diversität in ihrer Selbstverständlichkeit quasi.
Sie sollen jetzt auch, so steht zumindest in der Ankündigung Ihres Vortrags, da konkrete Schritte vorschlagen, wie der Buchhandel, wie Verlage, wie Autorinnen auch das, was Sie jetzt umrissen haben, quasi als neues Narrativ auch für die Buchbranche, wie das umgesetzt werden könnte. Können Sie uns da einen Einblick geben, was Sie da vorschlagen möchten?
Ich komme ja aus einer intersektionalen Denkschule. Ich bin nicht so getrennt in Gruppendenken und sage, ein Mensch ist eine Kategorie, eine Kaste, eine Gruppe, sondern Menschen haben ja in sich überschneidende Erfahrungen. Für mich geht es zuallererst, wenn es wirklich um Hinweise geht, dann eher um die Frage von Strukturen. Also wie wird in der Strukturdiversität überhaupt wahrgenommen? Mit Struktur meinte ich eben die Abläufe, die Routinen in Verlagen. Beispielsweise eben, warum werden ArbeiterInnen oder warum werden bestimmte marginalisierte Gruppen nicht zum Beispiel als SchriftstellerInnen wahrgenommen? Es geht um Habitus, es geht auch so um eine Denkweise über die Qualität der Werke, wie AgentInnen vorgehen bei ihrer Suche. Also wer wird sich da eher auf traditionelle Netzwerke konzentriert, also bestimmte Schreibschulen zum Beispiel. Es geht eben auch um Zugänge. Wer wird überhaupt gesehen? Wer kommt dazu oder wer wird eingeladen zu schreiben? Diese Frage von Zugang, die ermöglichen eben Verlage und eine ganze Buchbranche, die sich an einer Leserinnenschaft orientiert, die oft homogen gedacht wird, die aber sehr viel heterogener ist. Da kommen wir auch zu dieser Gegenseitigkeit, die im Untertitel der Keynote steht. Gegenseitigkeit bedeutet eben, sich auch zu kennen, sich aufeinander einzulassen und vor allem sich auch zu überlegen, warum die Menschen nicht da sind, obwohl man sie eigentlich da haben möchte. Es ist ja jetzt nicht so, dass diese Diskussionen nicht in den vergangenen Jahren geführt wurden. Es gab sehr, sehr, sehr viele Diskussionen, sei es um Jurybesetzungen, sei es um Repräsentation und Ähnliches.
Und wenn Ihre persönlichen Erfahrungen als schwarze Deutsche, auch als Autorin eine Rolle spielen bei Ihrer Keynote?
Ja, die werden auch eine Rolle spielen. Ich bin ja auch Journalistin. Und verbinde ja in meinen Büchern das Persönliche immer in so einem, ich sage das immer als eine Ich-Reportage, mit dem Faktischen, mit dem Sachlichen, mit der Wissenschaft. Und ähnliches tue ich es auch da, weil ich einfach festgestellt habe, dass durch das persönliche Erzählen Menschen sich öffnen, sich verbinden. Auch hier wieder die Gegenseitigkeit. Das ist kein theoretischer Diskurs, wenn wir über Diversität reden. Und ich werde diesen Diskurs auch mit Demokratiekunde verbinden, weil die Lehre von Diversität eben auch damit zusammenhängt. Also Demokratieförderung im besten Sinne, was ja auch für mich eine Rolle spielen könnte in der Ausrichtung des Börsenvereins. Hier geht es ja auch darum, warum spreche ich jetzt so eine Keynote? Was für eine Verantwortung kommt den Verlagen zu? Was Bücher haben Macht schon und das im positiven wie im negativen Sinne. Also hier geht es auch nochmal um ein erweitertes Verständnis von Wehrhaftigkeit auch.
Hadija Haruna-Oelker hält heute die Eröffnungsrede beim Kongress des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels zu seinem 200-jährigen Bestehen. Eine Rede über die Frage, wie kann die Buchbranche zu einer Gesellschaft der Gegenseitigkeit beitragen. Wir haben unser Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Frau Haruna-Oelker, haben Sie vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke.